Andreas, du hast heute zu mir gesagt, ich soll etwas fröhlicher gucken. Ich muss mich bei euch entschuldigen, wenn ich heute vielleicht nicht so entspannt bin, aber ich habe ganz, ganz wenig geschlafen. Nur ganz wenige Stunden. Und ich bin froh, wenn ich jetzt beim Predigen nicht einschlafe. Aber ich bin auch froh, wenn ihr nicht einschlaft. Also vielleicht, wenn einer schnarcht, ihr oder ich, dann einen anstupsen und dann geht es weiter. Bin ja heute das vorletzte Mal in diesem Jahr bei euch. Es gibt dann noch den 29. Dezember. Und vielleicht, wenn ihr wollt und wir Tradition fortsetzen und ihr bis 29. Dezember schon eure Jahreslosung gezogen habt, schickt mir die, Bruder, und dann würde ich am letzten Sonntag darüber predigen, dass wir gleich so ins neue Jahr reingehen. Okay? Ich möchte heute klassisch predigen. Klassisch predigen heißt, man sagt einen Bibelvers und baut darauf was auf. Gibt ja viele Arten von Predigen und ihr habt ja auch schon gemerkt, dass ich nicht so häufig klassisch predige. Aber heute mal eine klassische Predigt. Okay? Seid ihr damit einverstanden? Und also der Bibelvers, den ich zugrunde legen möchte, muss ich das anders machen irgendwie, Jens? Nee. Der Bibelvers, den ich zugrunde legen möchte, und den lese ich aus der Neuen Leben Bibel, der steht in Jeremias 33, 3. Kann man sich ganz leicht merken, 3, 3, 3. Ja? So, und dann schauen wir, was Gottes Wort uns da sagen will. Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Ja, nu, nun seid ihr gespannt, was dann jetzt kommt, wa? Ich auch. Als Gott diese Worte zum Propheten Jeremia sprach, befand sich Jeremia in einer ziemlich kritischen Situation. Nun stell dir mal vor, eine kritische Situation bei dir. Die wird bei jedem anders ausschauen. Bei Christiane ist vielleicht kritisch, dass ihr Mann immer noch nicht umziehen will. Und bei Guido ist kritisch, dass er noch immer nicht die 130 oder 190% mehr Gehalt hat. Ja. Und jeder von uns hat so seine andere kritische Situation. Aber dieser Jeremia, der hatte eine echt kritische Situation. Der Nebukadnezar hat Jerusalem belagert. Und der Jeremia hat es gewagt, dem König zu sagen, dass er eine faule Socke ist, dass er Gott nicht sucht, dass er nur an sich denkt. Naja, was machen Könige, wenn man ihnen sagt, dass sie nicht so ticken, wie sie ticken sollten? Die lassen den König raushängen und sagen, wirst schon sehen, was du von hast. Und in diesem Fall landete der Jeremias im richtig schlimmen Knast. Das war nicht so Luxus, wie wir jetzt haben, mit Fernseher auf der Zelle und solchen Geschichten. Das war eingesperrt in Hungerdurm und nicht wissen, lebe ich heute Abend noch oder morgen früh oder sonst irgendetwas, ja? Das ist eine kritische Situation, gebt ihr mir recht? Und jetzt lass uns noch mal diesen Vers lesen, der Grundlage dieser Predigt ist. In so einer Situation taucht plötzlich eine Stimme auf. Und die sagt was. Und die sagt, Jeremias, Jeremias, ruf mich. Ich werde dir antworten. Das wäre ja schon genug, oder? Wenn du plötzlich in auswegsloser Situation jemand hast, der sagt, ich bin da. Aber jetzt geht das weiter. Jetzt sagt Gott, und ich will dir zeigen Dinge, die du dir überhaupt nicht ausmalen kannst, die dein Verstand übersteigen, die du gar nicht weißt. Ruf mich an. So will ich dir antworten. Ihr habt alle schon Geschichten gehört. Ich habe hunderte gehört, wo der Ausruf des Namen Gottes oder des Namen Jesus schon so gewaltige Veränderung gebracht hat. In irgendeiner Not, du fährst mit dem Auto und plötzlich Chaos vor dir und du schreist nur Jesus! Und plötzlich steht dein Auto, du weißt überhaupt nicht wie. Eins der gravierendsten Geschichten, die ich da gehört habe, war von Knut Adler, dem noch Vorsitzenden von unserem Landesjugendwerk. Der hat in seinem Studium gejobbt in einem Lager und biegt im Lager um die Ecke. Und während er um die Ecke biegt, kommt mit vollem Karacho und Gabelstapler mit runtergelassenen Gabeln auf ihn zu. Und genauso, er schreit nur letzte Sekunde, letzte Millisekunde, Jesus! Und plötzlich war der Gabelstapler vorbei und er hinterm Gabelstapler. Ja. Da kommt so ein Engel und hebt mal so einen Menschen hoch und setzt ihn da hinten wieder ab. Das hilft, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Wissen wir das überhaupt wirklich? Sind nicht immer die ewig langen Gebete, die uns einfallen, die wir vielleicht vorbereiten oder sonst was, die Gott zum Handeln bringen. Es ist seine Gegenwart. Ja, ich kenne die Bibelstunden, stellen alle auch vom anhaltenden Gebet. Können wir auch mal drüber predigen und sprechen. Aber heute geht's mir um etwas anderes. Heute möchte Gott dir sagen, ruf mich. Ruf mich. Es gibt so einen Werbeclip, ich weiß nicht, ob er den mal gesehen hat, vom Schneemann, wie der durch den Wald läuft. So, der Schneemann läuft durch den Wald und ruft, Johannes! Max! Hilde! Hildegard! Ich kenne ja gar keine Hildegard! Manchmal habe ich das Gefühl, so sind wir Menschen. Wenn wir verzweifelt sind, rufen wir Gott! In Wirklichkeit kennen wir ihn gar nicht. Aber hier sagt Gott, ruf mich! Wie ruft man denn, Andreas? Ganz leise. Gott würde auch ein ganz leises Rufen hören. Aber hier ist mal gemeint zu rufen Gott! Entschuldige jetzt. Was sagt Jesus, wie wir beten sollen? Er fängt an, unser Vater. Da ruf doch mal, Papa. Oder ruf doch mal, Jesus. Ich lese euch mal eine Geschichte vor. Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit einigen Cola-Dosen und mit mehreren Schokoladeriegeln und machte sich auf die Reise. Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden suchten. Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf der Bank und öffnete seinen Rucksack. Er wollte gerade eine Cola rausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war so ein wundervolles Lächeln. Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen, also bot ihr auch noch eine Dose Cola an. Und sie nahm die Cola und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola, aber sprachen kein Wort. Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie er müde war, und er beschloss, zurück nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie. Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte, »Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?« Und der kleine Junge antwortete, »Ich habe mit Gott zum Mittag gegessen, und sie hat ein wundervolles Lächeln.« Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie wartete. Auch er fragte, warum sie so fröhlich aussah. Und sie antwortete, »Ich habe mit Gott zum Mittag gegessen, und er ist viel jünger, als ich gedacht habe.« Merken wir was? Wie viel Wissen haben wir von Gott? Und wie viel haben wir aus erster Hand? Und wie viel haben wir nur aus zweiter Hand? Wir haben gehört von jemandem, der von Gott gehört hat, oder wie ist es? Da sitzen zwei auf einer Bank, sprechen kein Wort und werden dabei glücklich. Wir singen doch. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Oder uralt, habe ich schon gesungen, dass ich so klein war. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht deiner Gnade gesehen. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist der Gott, zu dem du dich auf die Bank setzen kannst, deine Cola-Dosen und deine Schokoriegel auspacken und fröhlich wirst. Rufe mich! Jeremias konnte auf keine menschliche Hilfe für sich und für sein Volk ziehen. Da war der Nebukadnezar, und das war einer der Großen. Er hat schon so manches Volk besiegt und schon so manche Stadt eingenommen. Und wenn wir nur ein Kapitel im Jeremias zurückgehen, in diesem Kapitel 32, da sehen wir einen Mann, der sein Vertrauen voll auf Gott setzt. Da sagt der Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich, der du Gnade erweist vielen Tausenden, und die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder. Du großer und starker Gott, Herr Zebaoth ist dein Name, groß von Rat und mächtig von Tat, und deine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder, einen jedem zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seines Tuns. Das ist die Erkenntnis eines Menschen über Gott. Und das ist auch oft unsere Erkenntnis. Ja, du und ich, wir haben Gott schon kennengelernt. Wir haben ihn erlebt, wie er sich um uns kümmert, oder? Das ist das, was Herr Jeremias ein Kapitel vorher sagt. Und jetzt guckt, wie antwortet Gott denn? Greift er diese Worte vom Jeremias auf? Sagt er, ja, du hast recht. Ich gehe mit euch so um, wie ihr es verdient habt.
Jeremias.
Hey, Jeremias, ruf mich. Und ich will antworten. Hier bin ich. Ist das ein Gott, der sich kümmert? Ja, er kümmert sich. Und jetzt erkennt der Jeremias seine Ohnmacht und Gottes Allmacht. Du kannst der Frömmste sein. Es würde nicht ausreichen. Aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit reicht aus, wenn er sich dir zuwendet. Und was er möchte, ist mit dir auf der Bank sitzen und Schokoriegel essen und Cola trinken. Verrückt, ne? Crazy. Das ist das, was Gott auf dem Herzen hat. Jeder Mensch kommt irgendwann mal an den Punkt, spätestens dann, wenn er durch das Tal des Todes geht, dass er merkt, wie hilflos er ist. Wir alle. Einige von uns haben, lasst mich das mal so ausdrücken, die Gnade, es schon vorher zu merken. So, ihr Kranken, es ist vielleicht eine Gnade, dass ihr krank seid, weil ihr merkt eure Hilflosigkeit. In dieser Situation der Hilflosigkeit war ja auch Jeremia. Und was sagt Gott zu ihm? Ruf mich. Und Gott möchte heute zu dir sagen, ruf mich. Ruf mich. Und jetzt zeigt es sich, sind wir geübt, unser ganzes Vertrauen auf unseren Erlöser zu setzen. Lass uns mal anschauen, wie er ist. Er ist der König aller Könige. Das ist nicht irgendein König. Nee, das ist der König aller Könige. Da gibt's nichts darüber. Ist uns das bewusst? Da ist nicht noch einer über Gott. Er ist der Größte. Lest mal Offenbarung 17. Die Beschreibung vom König aller Könige. Und jetzt guckt, was dieser König aller Könige, dessen Wort absolute Autorität ist, zu dir sagt. Schlag auf, Römer 8, Vers 17. Und jetzt sagt dieser Mann, du bist mein Erbe. Hey! Was sagt er dir? Und jetzt, aus diesen zwei Begebenheiten, dass der König der Könige dir zuruft, du bist mein Erbe, können wir wie der Psalmist im Psalm 46 sagen, du bist meine Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Ist doch so, oder? Haben wir doch auch gewusst, warum vergessen wir es denn immer? Ich glaube, wir Christen leiden alle an Demenz. Wir vergessen so viel von dem, was Gott uns sein will. Und deswegen brauchen wir Mitstreiter, die uns ab und zu mal sagen, vergiss mal deine Demenz. Vergiss sie mal. Dem Gläubigen, der sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt, gilt die Verheißung, ich will dich niemals verlassen und ich werde dich auch nie versäumen. Das heißt, ich werde immer für dich da sein. Hallo, darf ich dich mal fragen, welche Leistung ist denn jetzt noch notwendig von dir und von mir? Den Rucksack aufmachen und die Cola-Dosen rausholen. Und sagen, hey, darf ich mich neben dich setzen? Rufe mich, so will ich antworten. Und jetzt gehen wir mal weiter und will dir große Dinge zeigen, die du noch niemals gehört hast. Andere Übersetzungen sagen, will dir große und erhabene Dinge zeigen. Oder wieder andere, ich will dir verkündigen, Großes und Unglaubliches. Ja, es gibt unglaubliche Dinge, auch in unserer Christenwelt. Und manchmal glauben wir sie gar nicht, so unglaublich sind sie. Manchmal glauben wir gar nicht, dass Gott genau das für uns bereitet hat. Ja, es gibt grundlegende Dinge, so die können wir glauben. Aber auch nur, weil Gott das in uns hineinlegt. Ich nehme nur mal ein Beispiel raus, das Gefühl der Reue. Buße. Das machst du nicht von dir. Das legt Gott in dich hinein. Und es wächst. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du bereust, wo du Buße tust, wo du umkehrst. Und dann legt Gott ein nächstes Samenkorn in dich hinein, Glauben. Und es wächst Glauben in dir, dass du Gottes Kind bist, dass du angenommen bist, dass er sich kümmert. Und dann kommt das nächste Samenkorn, auch das legt er rein, Freude. Aufgrund der Tatsachen, die du jetzt schon begriffen hast, kommt Freude in dir auf. Und dann kommt Hoffnung auf. All das sind so die grundlegenden Dinge, die eigentlich so von allen Gläubigen auch genossen werden. Genießt du es, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du dieses Zeugnis in dir hast? Können wir genießen? Ja. Genießt du die Freude, die damit verbunden ist? Ja, können wir. Aber es gibt in Gottes Reich mehr. Es gibt viel, viel mehr. Okay, wir heißen nicht Johannes und können nicht zu Jesus laufen, unseren Kopf an seine Brust legen und sagen, lass uns mal kuscheln. Wir heißen auch nicht Paulus, der in den dritten Himmel emporgerückt worden ist. Ich glaube, hat keiner von uns schon erlebt, oder? Habe ich noch nicht als Zeugnis bei euch gehört. Wir haben mal ein Sonntagmorgenzeugnis. Wisst ihr, was ich heute in dieser Woche erlebt habe? Gott hat mich in den dritten Himmel hochentrückt. Das wäre mal ein Zeugnis hier, ne? Ja? Es gibt ja Leute, die sind sehr spitzfindig, die sind sehr weiß. Aber das, was Gott uns schenken möchte, sagt er hier, ist so groß, Jeremia, du bist schon großer Prophet, aber das hast du noch nie gehört. Christiane, das sagt Gott heute Morgen zu dir. Und warum habe ich so wenig geschlafen? Weil er es heute Nacht zu mir gesagt hat. Musste ich lange, lange, lange drüber nachdenken. Und du hast recht. Über das Nachdenken hätte ich viel fröhlicher werden sollen. Aber ich weiß es doch, ich weiß es doch. Aber wisst ihr, wenn Gedanken auch anfangen zu wachsen und du dich fragst, sag mal, was habe ich als Christ eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht? Und Gott dir immer wieder seine Hand entgegenstreckt. Viele Christen klagen, Gott, du antwortest mir nicht, meine Gebete werden nicht erhört. Die Frage ist, erkennen wir Gottes Wege an? Wir wollen immer noch Leistung. Und wenn es nur die Gebetsleistung ist, ja, ich weiß, ihr betet viel. Aber wenn jetzt Christel her würde, die würde sagen, wir beten viel zu wenig. Und ich sage dir, kann jeder Christ, der 10 Stunden am Tag betet, auch sagen, ja, wir beten viel zu wenig. Du kannst nämlich nie genug beten in deinem Leben. Aber es ist nicht diese Leistung. Es ist die Gemeinschaft mit Gott, die uns manchmal seine Fülle einfach nicht offenbart. In Jesaja 58, Vers 9 lesen wir, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Und jetzt stell dir das mal vor, du rufst, Papa! Und er sagt, hier bin ich. Da kann man doch dann den Rucksack aufmachen. Sagen, guck, was ich alles dabei habe. Auch Sorgen und Nöte, aber auch Schokoriegel und Cola-Dosen. Es gibt natürlich Gründe, warum Gott seine Antwort zurückhält. Die lesen wir auch in Jesaja 58. Dann sagt Gott, warum er manchmal nicht sagt, hier bin ich. Er dreht das dann um und er sagt, und dann gibt es Situationen, da rufst du und ich werde nicht antworten. Was sind das für Situationen? Schauen wir mal rein. Erstens, wenn in deiner Mitte jemand ist, der von uns unterjocht wird, runtergedrückt wird, weil wir ja den Geltungstrieb haben, wir sind ja die Besseren, oder? Weil wir vielleicht von einer gewissen Herrschsucht einfach angetan werden, nicht? Ich habe mal in einer Gemeinde Lobpreis gemacht und da war ein älterer Mann, der war sehr wohlhabend und hat auch gut gespendet. Aber jedes Mal, wenn ihm eine Predigt nicht gefallen ist, ist er hinterher zum Prediger gegangen und gesagt, das predigst nicht nochmal, ich bezahle dich schließlich. Ja, wir lachen. Das hat der ernst gemacht. Wichtigtuerei wollen, dass Leute nach unserer Geige tanzen, dass wir unseren Willen durchsetzen können. Gott sagt, das ist ein Grund, warum ich nicht antworte. Zweitens, wenn du auf jemand mit den Fingern zeigst, steht in der Bibel, liest Jesaja 58. Wenn du auf einen Mitmenschen mit Finger zeigst und seine Schwächen und seine Fehler anprangerst, weil das entspringt einem stolzen und hochmütigen Herz und dann antwortet Gott bloß nicht. Oder wenn wir übel reden, Klatschsucht ist auch unter Christen sehr, sehr weit verbreitet. Da wird so viel gesündigt, aber das kommt alles nicht aus dem Herzen, das eigentlich mit Christus gekreuzigt werden sollte. Die Zunge, sagt uns Jakobus, ist ein kleines Glied, aber sie richtet so viel Schaden an. Ich wünschte, dass ich die Hälfte der Sachen, die ich gesagt hätte in meinem Leben, überhaupt nicht gesagt habe. Ja, ich möchte weitergehen. Ich wünsche mir, dass ich sie noch nicht mal gedacht habe. Und trotzdem habe ich sie ausgesprochen. Jesus Christus sagt uns in Matthäus 12 selbst, dass wir über jedes Wort, das wir sprechen, eines Tages Rechenschaft abgeben müssen. Ja, auch wer ständig nur um sich selbst kreist, Gott mit Klagen und mit Bitten überhäuft, oder wer so in seinem frommen Betrieb unterwegs ist, dass er nur noch Hass und Hetze kennt, da antwortet Gott irgendwann nicht mehr. Gott wünscht sich die Bank. Und er sagt, na, mein kleiner Gerhard, setz dich doch mal und lass uns beiden den Tauben zugucken, wie sie picken. Wir brauchen gar nichts tun. Er sagt so, ja, aber weißt du, ich hab Hunger, möchtest auch einen Riegel haben. Und dann sitzt du da in der Gemeinschaft mit Gott, strengt dich das an. Gemeinschaft mit Gott ist nicht anstrengend. Aber wenn wir immer versuchen, wie damals im Mittelalter, mit guten Werken Gott zu beeindrucken, so uns unsere Sünden vergibt, weil wir doch so viel spenden, oder sonst was, dann zieht sich Gott zurück. Das will er nicht. Er will mit dir auf der Bank sitzen und Zeit verbringen. Mehr will er nicht. Wisst ihr, ihr kennt die Geschichte vom Elia, wie er abgehauen ist. Und dann steht er da auf dem Horeb. Und wo offenbart sich Gott in einem ganz zarten Säuseln, ein Windhauch? Sind nicht die großen Dinge, die du bringen musst, sondern es ist die Stille, wo du auf Gott hören kannst. Vielleicht passiert's dann, dass Gott dir einige Sünden zeigt. Das wird er nicht tun.
Und wenn du jetzt nicht artig bist?
Nein, er wird es tun, indem er dir die Hand um die Schulter legt und sagt, du, da wär noch was. Kannst du das vielleicht lassen? Du sagst, Gott, ich schaff's aber nicht. Oh, ich helfe dir. Zweisamkeit mit Gott. Lass uns unsere Blicke weg vom Irdischen hin zu Gott wenden. Ich habe am Freitag meinen Mietvertrag unterschrieben, habe ich euch letzten Sonntag gesagt. Mich gefreut. Es war eine Herausforderung, aber ich wusste, mit Gott kann ich sie angehen. Aber ihr wisst ja auch, wie der Teufel ist, ne? Immer dann, wenn wir gerade denken, jetzt sind wir gut drauf, versucht er uns ein Bein zu stellen. Und das Bein, das er mir da stellen wollte, war, dass ganz plötzlich, ich habe mit 1 bis 2 Kaltmietkaution gerechnet und jetzt wollen die 3 haben. Habe ich nicht. Werde ich auch bis Februar nicht haben, kann ich nicht zusammenkratzen. Und da saß ich da und hab mir Sorgen gemacht. Und dann hat Gott mich auf die Bank gesetzt und gesagt, hey, wenn ich das eine für dich tue, glaubst du denn nicht, dass ich das andere tun kann? Und ich war heute Nacht wach, weil ich meine Sorgen abgeben durfte, weil ich mit ihm auf der Bank sitzen durfte, weil ich Papa rufen durfte. Und er hat gesagt, hier bin ich. Und dann haben wir zwei gar nicht viel mehr weitergeredet, sondern ich durfte einfach da sitzen und merken, wie in mir alles ruhig wird. alles abfällt, weil Papa sich für mich Zeit nimmt. Das ist das Schönste, was wir erleben können. Micha 7, Vers 18. In überschwänglicher Fülle will ich euch beschenken nach dem Reichtum meiner Gnade. Ich möchte aufhören mit drei praktischen Schritten. Das erste ist, lass uns lernen zu horchen. Einfach zuhören. Hör doch mal auf, in der Gebetsstunde zu beten. Hör doch mal auf zu beten in der Gebetsstunde. Macht doch mal eine Gebetsstunde, wo ihr euch in den Kreis setzt und sagt, so, jetzt halten wir die Schnauze. Und wir hören nur. Ich habe solche Gebetszeiten gemacht. Du, was da rauskam, war jedes Mal fantastisch. Und ich frage mich, warum haben wir es nicht immer gemacht? Papa, wir hören. Und nach 3 Minuten wird irgendeiner ungeduldig und fängt schon wieder an zu plappern. Hey, warum? Einfach doch mal nur hören. Und am besten, wisst ihr, wenn ihr sowas wirklich mal machen wollt, am besten ist, ihr sprecht dann nicht drüber, sondern ihr schreibt das, was ihr mit Papa gehört habt, mal auf. Und dann gebt ihr einem den Zettel und der sammelt dann und dann werdet ihr merken, da wird ein Bild draus. Gott spricht nicht zu dir links und zu dir rechts. Er sagt, komm, folgt mir mal, ich gehe vor. Und dann zeigt er euch die Richtung. Also hören, zuhören, horchen. Das zweite, was dann kommt, wir sind noch bei praktischen Schritten, ja. Das zweite, was dann kommt, ist gehorchen. Horchen und gehorchen. Das heißt nichts anderes wie umsetzen. Wenn du irgendetwas von Gott hörst, sage niemals, ich tu's, sondern tu's. Das ist ein Unterschied. Ein gewaltiger. Und der dritte Punkt für die Praxis ist trainieren. Das heißt wiederholen. Ständig neu. Ich kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt Dienstagabend ins Fitnessstudio und mach 5 Minuten diesen. Und dann reicht's für den Rest des Lebens. Spar dir die Zeit. Bringt nichts. Trainieren heißt, geh jeden Dienstag ins Fitnessstudio. Und am Freitag dann auch noch. Rufe mich an. Oder, wisst ihr, neue Leben einfach auf den Punkt bringt, ruf mich. Ja, ruf mich an, wie Luther das sagt, oder auch die Elberfelder, das hat noch so etwas, so ein Touch, so vom Telefon, hallo Gott. Und das impliziert auch gleich die Ferne. Ja, hallo. Ruf mich heißt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will, dass du und ich auf einer Bank sitzen und uns austauschen. Ach, liebe Geschwister, ich predige nicht euch, ich predige mir selbst. Aber wir sind unterwegs und ich bin froh, dass wir unterwegs sind mit einem Ziel. Kommt ihr mit? Amen.